Ja, Halleluja und guten Morgen zusammen. Schön, dass wir alle wieder hier zusammenkommen dürfen, um, wie wir schon eingangs gehört haben, jemanden zu suchen mit ganzem Herzen, aus ganzer Kraft, mit ganzer Seele. Dafür können wir nur dankbar sein. Die heutige Nachricht trägt den Titel Versus 2. Wir haben ja letzte Woche die Nachricht Versus 1 gehört, in der Paulus uns in Galater 5 eindrucksvoll geschildert hat, was die Hinderungsblöcke eines jeden Christen sind, aufgrund des Vorfalles, des Sündenfalls im Garten Eden. Darüber hinaus haben wir uns ja mit dem Römerbrief beschäftigt, Kapitel 7, in dem Paulus ja weiter zum Ausdruck gebracht hat, oder aufbauend auf Galater 5, den inneren Kampf, diesen Konflikt, den wir in uns tragen. Ja, wir erinnern uns, wir möchten das tun, was der Vater wünscht, finden uns aber in dem genauen Gegenteil. Ja? Und warum heute Versus 2? Weil wir geendet haben mit dem Punkt, dass wir uns in dieser Diskrepanz befinden, diesen inneren Kampf tagtäglich, und Paulus ja wirklich zerbrochen war und erkannt hat, ich brauche Hilfe. Ja? Diese Erkenntnis von Paulus, der Hilfebedürftigkeit, ja. Wir steigen aber heute ein mit Römer 8. Wir haben den letzten Sonntag verlassen, indem wir quasi im wahrsten Sinne des Wortes zu Kreuze gekrochen sind. Und jetzt begeben wir uns in das Halleluja hinein. Ich lese die Verse 1 bis 3 aus Römer 8. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Also das dürfen wir uns gerne mal so verinnerlichen. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für diejenigen, die mit Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war, und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. Hier fängt Paulus an damit, dass er uns, vielleicht, wir kennen das, glaube ich, alle. Wir haben eine Predigt gehört, es hat uns, oder das Wort selber, wir haben einen Vers in der Bibel gelesen oder ein Kapitel in der Bibel. Das hat uns so, hat unsere Seele so mariniert, so gestreichelt und so weiter. Und auf einmal, nicht lange weit weg davon, finden wir uns in einer Situation, die genau das Gegenteil von dem, was wir vielleicht noch gerade gehört haben, ausmacht. Und dann geht's los. Oh, diese vielleicht Selbstzweifel und was sich dann breit macht. Nein, wir dürfen erkennen und annehmen, dass wir sind alle mit Jesus verbunden, und Jesus hat die Rechnung für uns bezahlt. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, und für uns gibt es keine Verurteilung mehr. Und wenn dann der Widersacher kommt und versucht uns da diese Zweifel irgendwie diese Pfeile, sage ich mal, oder diese Dartpfeile in uns, in unser Köpfchen hineinzuwerfen, indem er sagt, guck mal, was du da versuchst, den Weg des Christseins kannst du eh nicht gehen, weil und. Wir dürfen diesem bitte keine Aufmerksamkeit widmen, denn es gibt da jemanden, der am Kreuz von Golgatha alles bezahlt hat. Alles. Also Zweifel, müssen wir wissen, wo die herkommen. Es ist nichts, was Jesus für uns vorgesehen hat. Wir dürfen den Weg des Christseins unbeirrt weitergehen. Denn für uns, Halleluja, gibt es keine Verurteilung. Wir lesen hier, wir unterstehen ja, Jesus hat für uns das neue Bündnis bewirkt, indem wir eben nicht mehr aufgrund unserer menschlichen Natur der Strafe ausgesetzt sind, die eigentlich dafür vorgesehen wäre. Ja? Wir unterstehen nicht mehr dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also wir befinden uns unter dem Alten Testament, die ersten 5 Bücher Mose. Kein Mensch kann ja die 613, es sind ja nicht nur die 10 Gebote, es geht ja darüber hinaus, wenn wir die ganzen 5 Bücher Mose zusammenlegen, dann, so sagen es die Juden, sind das 613 Gesetze. Welcher Mensch soll diese 613 Gesetze 1:1 erfüllen? Da gibt es keinen und wird es auch keinen anderen geben. Es gab nur einen und der hat für uns die Schuld bezahlt. Ja, er war unbefleckt, ohne jede Sünde und er hat unsere Schuld bezahlt. Was wir hier erkennen, das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Also das Gesetz Mose konnte nicht dafür sorgen, dass wir Christen, jeder Einzelne, der sich zu Vater, Sohn und Heiligen Geist bekennt, dass wir durch unser Tun, durch Einhaltung der Gesetze jemals hätten rein werden können, dass wir eines Tages vor dem Vater stehen, denn jeder muss eines Tages, werden wir uns da in dieser Situation befinden und dass er dann sagt, du hast alle Gebote eingehalten, du bist jetzt gerecht. Das gibt es nicht. Und das hat er uns, indem er diese Gebote erlassen hat, aufzeigen wollen, dass ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr werdet es nicht schaffen, ihr braucht Hilfe. Und deswegen lesen wir, deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt, weil er gesehen hat, das funktioniert so nicht, aber ich habe auch den Ausweg für euch und das ist, ich schicke meinen Sohn, er wird das für euch erledigen, denn er ist der Einzige, der unbefleckt ist, ohne Sünde und er hat sich quasi auf die Stufe des Menschen begeben. Er wurde in einer Krippe, in einem Futtertrog wurde er hineingelegt. Also er ist die Bescheidenheit, das trifft es ja überhaupt nicht. Er hat sich ja so erniedrigt, weiter geht es ja gar nicht mehr. Und das ist der Grund, warum wir, jeder Einzelne von uns, warum wir frei sind. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Also indem diese Rechnung beglichen wurde. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Das waren jetzt die Verse 4-8. Paulus lässt uns hier wissen, dass das, was uns gerecht macht, uns eines Tages vor den Vater treten lässt und auch immer, wenn wir im Gebet sind, vor den Thron treten lässt, ist nicht, dass wir, was weiß ich, dass ich jetzt jeden Sonntag hier zusammenkomme, dass wir, was weiß, die 10 Gebote einhalten. Wir haben ja gerade gehört, das können wir überhaupt nicht, sondern es ist der Geist, den Helfer, den Jesus für uns gesandt hat, so dass wir den Weg des Christseins gehen dürfen. Denn machen wir uns nichts vor, wenn wir das jetzt mal alles verinnerlichen, das ist ja keine leichte Sache. Und dass wir dann auch wissen dürfen, dass der Weg des Christseins nicht auf Rosen gebettet ist, sondern dass wir hier und da natürlich auf Widerstände treffen, weil eben, wenn ich meinen Fokus auf das lege, was die innere Natur, mein eigener Wille möchte, führt das nur in eine Sackgasse. Um das nochmal gelinde zu sagen, wir müssen und wir dürfen dieses Gnadengeschenk, diesen Segen annehmen und uns ganz dem Heiligen Geist, der Führung Jesu, hingeben, um diesen Weg des Christseins weitergehen zu dürfen, damit wir Liebe ausleben, so wie Jesus sie ausgelebt hat, in Gemeinschaft oder in der kleinsten Einheit Gottes, nämlich in unseren Familien, dass wir denjenigen, die Jesus nicht kennen, begegnen mit Jesus, den wir in uns haben. Denn das ist es, was wir in uns tragen. Wir tragen Jesu in uns und er möchte durch uns hier und jetzt, heute, morgen und übermorgen wirken. Das ist es. Und nicht, weil ich irgendwas mich in einer Situation zu Hause oder bei der Arbeit befinde, nicht weil ich jetzt meine, mich jetzt erinnern zu können, oder da und da ist der Vers XYZ und ich kann den jetzt anwenden, das ist es eben nicht, sondern ich darf erkennen, der Heilige Geist stellt sich zur Verfügung, er möchte mich leiten und ich darf es annehmen und mich dem hingeben. Wir sehen es hier. Wir dürfen die Leitung des Geistes annehmen und uns davon bestimmen lassen. Also, ich gebe diese Autorität oder diese Selbstautonomie gebe ich ab in die Hände des Geistes und er bestimmt, wie ich durch den Tag gehe, wie ich mein Leben führe und eben nicht mehr das, was ich gerne möchte. Ich möchte jetzt das und das. Diese Natur, also nochmal, das ist etwas, was uns von Adam und Eva überlassen wurde, und damit müssen wir leben. Damit müssen wir leben. Sicherlich, Jesus hat die Schuld bezahlt, keine Frage. Aber es ist ja, der Weg des Christseins ist ja jetzt damit nicht zu Ende, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Das ist das Ultimative, was jemals geschehen ist, aber wir haben eine Zutunspflicht, indem wir absagen von uns selber, den Blick auf Jesus wenden und uns hingeben. Das ist, wir können es niemals verstehen, wir dürfen es annehmen und uns leiten lassen. Also das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und das Ausschlaggebende ist nicht, was ich will, was wir wollen, sondern was der Vater will, was der Vater, Sohn und der Heilige Geist, was für uns vorgesehen ist. Denn er lässt uns diesen Weg des Christseins gehen. Und im Alten Testament hat er sich gedacht, okay, dann aufgrund dieser Halsstarrigkeit, dieses Festhalten am eigenen, macht mal, versucht mal. Und wir wissen alle, wie das gescheitert ist. Das Volk Israel ist 40 Jahre durch die Wüste gelaufen. Warum? Nicht, weil der Weg so lang war oder die keinen Plan hatten, wo sie hergelaufen sind, sondern weil sie so halsstarrig waren. Das dürfen wir uns gerne mal vergegenwärtigen. Es ist diese Halsstarrigkeit, diese Sturheit, die wir erkennen müssen, was in uns ist. Und das hat dazu geführt, vielleicht, ich habe jetzt nicht mal nachrecherchiert, diese 40 Jahre, den Weg hätte man vielleicht in 4 Tagen oder 2 Wochen zurücklegen können. Wieso 40 Jahre? Was war denn das, was die 40 Jahre in der Wildnis hat dahin vegetieren lassen? Das waren sie selbst, weil sie es nicht verstanden haben. Gestern noch mit Gott, der ihnen begegnet ist, versorgt sie, und heute sage ich, oh Mensch, hör mal, also die ganze Zeit jetzt hier das Manna essen, das wird auch eintönig. Irgendwie die Oliven oder der Wein in Ägypten, das war schon lecker. Also irgendwie, ne? Und dann auf einmal, ja, kannst du nicht mal irgendwie hier die Wachteln vom Himmel fallen lassen und. Und wir kennen die Geschichte. Also diese Halsstarrigkeit, das haben wir in uns. Das ist dieser menschliche Eigenwille, die menschliche Natur. Und dagegen müssen wir gegen vorgehen, indem wir uns dem Heiligen Geist hingeben. Ja, denn das ist der Helfer. Warum heißt er denn Helfer? Er hilft uns, in solchen Situationen weiterzumachen. Nicht verzagen, sondern weiterzumachen und weiterzugehen. Ja, denn der menschliche Eigenwille, hier steht's ja, steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Und ich würde mal sagen, wer von uns will unserem Vater denn keine Freude bereiten? Es steht ja hier in seinem eigenen Wort, wir können ihm so keine Freude bereiten. Wir können ihm nur die Freude bereiten, indem wir dem folgen, was er für uns vorgesehen hat. Und das nicht aus Zwang heraus, krampfhaft heraus, nee, sondern wir dürfen es annehmen und tun, weil wir nicht anders können, als ihn so zu ehren und ihm unseren Dank entgegenzubringen. Die Verse 9 bis 11. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben. Auch wenn euer Körper als Folge der Sünde vom Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. Auch hier die Erinnerung, dass wir jetzt nicht mehr unter der Herrschaft unserer eigenen Natur stehen, weil wir den Geist Gottes in uns tragen. Letzten Sonntag ist es ja schon mal angeklungen, das Allerheiligste, wenn wir uns die Stiftshütte noch mal vergegenwärtigen, in das Allerheiligste durfte nur eine Person vordringen, und das war der Hohepriester. Und er ist dort dem Vater begegnet, Gott begegnet. Und jetzt hat es Gott für angemessen empfunden, uns nicht mehr in eine Begegnungsstätte zusammenkommen zu lassen, um ihm zu begegnen, sondern wir können ihm jederzeit begegnen, weil wir ihn in uns tragen. Wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben. Also indem wir den Jesus angenommen haben und damit den Geist, haben wir das Leben, das ewige Leben. Das eine ist die Sünde, die zum Tod führt, und in ihm das Gnadengeschenk, das neue Bündnis, finden wir das Leben, das ewige Leben. auch wenn unser Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Das lässt sich nicht abändern. So ist es, denn es hieß ja, macht es nicht, esst nicht von dem Apfel, sonst müsst ihr irgendwann sterben. Das ist etwas, dieses irdische Zelt wird irgendwann abgebaut, aber das ist es ja nicht, sondern wir wissen ja, wohin wir gehen. Wir gehen nach Hause und dort leben wir in der Gegenwart unseres Vaters, nicht für einen gewissen Zeitraum, sondern für immer und ewig. Das ist es. Amen. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Ja, das gab es ja gar nicht. Und das gibt's auch, das hat es noch nie gegeben. Der Geist Gottes hat Jesus den menschlichen Körper aus dem Reich der Toten auferweckt und wieder zurückgeholt. Und diese Kraft, die dafür verantwortlich war, nochmal, lebt in uns allen. Und was kann da jetzt sein? Welche Alltagssituation kann uns da in die Knie zwingen und sagen so, das ist aber jetzt ein Brett, daran habe ich jetzt zu knappern und so runterziehen, dass wir am Boden sind. Natürlich ist, das ist was Menschliches, keine Frage. Aber da an jeden Einzelnen von euch, lasst uns in solchen Situationen den Geist hingeben und ins Gebet gehen und vielleicht beten, das ist jetzt die Situation, die ich hier gerade durchmache. Ich stoße hier an meine Grenzen oder ich bin an meine Grenzen gestoßen. Ich schaffe es nicht. Ich brauche dich. Hilf mir aus dieser Situation. Das ist es, worauf es ankommt. Das sind die Situationen, in denen ich den Blick nicht auf mich habe, nicht auf die Umstände, denen ich ausgesetzt bin, sondern auf das, was am Kreuz, ich drehe mich einmal um hier, am Kreuz von Golgatha für uns erreicht wurde. Da kann es nicht sein, dass wir uns, ich habe Knies mit den Nachbarn oder was auch immer. Sicherlich, das sind alles berechtigte Punkte, die ziehen uns runter, aber warum geben wir es nicht ab? Und warum sagen wir nicht, wir brauchen Hilfe? Stress in der Ehe oder, was auch immer. Lasst uns das abgeben. Den Blick weg von uns, von der Situation. Und wir dürfen eins nicht vergessen. Wir wandeln doch nicht im Schauen, sondern im Glauben. Also wenn ich doch jetzt auf mich schaue, dann sehe ich ein Problem. Glaube ich aber das, was mir mitgegeben wird, dann habe ich den Blick auf ihn und dann wird da eine ganz andere Situation draus. Dann werde ich aus dieser Situation herausgeleitet. Nicht, weil dann irgendwie ein Knöpfchen gedrückt wird und auf einmal ist alles wunderbar, hokus pokus, das bestimmt nicht. Aber die Einstellung, der Umgang mit der Situation ist ein ganz anderer. Und wir hören es ja hier. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch unsere sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in uns wohnt. All das, liebe Geschwister, Vers 12, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn wir unser Leben von unserer eigenen Natur bestimmen lassen, müssen wir sterben. Also damit ist jetzt der spirituelle Tod gemeint. Doch wenn wir in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen töten, werden wir leben. Auch da jetzt, wir sehen ja klipp und klar, hier ist der Aufruf. Es ist nicht irgendwie jetzt, was uns gegeben wird, auf einmal so, ach ja, wir dürfen es annehmen und dann passiert das von selber. Wir dürfen mithelfen, also wir sind aktiv in diesen Prozess mit eingebunden, denn wir müssen, wenn wir in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen töten, die haben wir ja letzte Woche gehört in Galater 5, Wut, Streit und. Ich will das jetzt nicht nochmal alles aufführen. Das sind die Verhaltensweisen. Oder ich bin meinen Mitmenschen gegenüber ungehalten, ich habe da so eine leicht entzündbare Zündschnur und. Das sind doch Sachen, die uns hindern. Und die gilt es, dass wir sie töten. Nicht, weil wir selber aus uns selber heraus jemals könnten, sondern die Kraft in uns, die hilft uns dabei. Alle die, und das jetzt, also das wir merken ja hier in Römer 8, wir kriegen ein Geschenk nach dem anderen. Alle die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Wer möchte denn kein Sohn Gottes oder keine Tochter Gottes sein? Jesus selber hat auch in einer anderen Stelle gesagt, diejenigen, wer sind meine Brüder und Schwestern? Diejenigen, die das tun, was dem Willen des Vaters entspricht, sind meine Brüder und Schwestern. Und hier sehen wir es auch. Paulus baut darauf auf, alle, die sich von Gottes Geist, also Jesus, der Repräsentant Jesu, gegenwärtig leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht uns nicht zu Sklaven, sodass wir in Neuem in Angst und Furcht leben müssten. Hier haben wir diesen Aspekt unter dem alten Bund, Einhaltung der Gesetze, ist immer unterschwellig dieses, habe ich denn jetzt genug getan, habe ich alle Gebote eingehalten, dann ist natürlich die Konsequenz daraus, aus so einem Verhalten, man lebt in Angst und Furcht. Habe ich alles eingehalten, wie wird das sein, wenn ich und. Nee, der Geist, den wir empfangen haben, macht uns eben nicht zu Sklaven, sodass Angst und Furcht, mit irgendwas rechnen zu müssen, wir haben ja vorher gehört, es gibt keine Verurteilung mehr, darf kein Raum in unserem Leben haben. Wir sind frei. Wir dürfen Freiheit annehmen. Das ist eine Konsequenz der Gnadenströme des Vaters, weil er meinte, dieses uns geben zu müssen. Wir dürfen es annehmen. Verstehen kann man das ja nicht, aber wir dürfen es annehmen. Er hat uns zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Abba, das hebräische Wort für Vater und Vater. Also da auch nochmal diese, sowohl die Juden, das auserwählte Volk, als auch wir, die Nichtjuden, die durch Annahme Jesu in die Familie Gottes aufgenommen wurden. Das kommt ja hier zum Ausdruck. Sowohl Juden, Abba, als auch wir, die Nichtjuden. Also, lasst uns darauf achten, dass wir dem Heiligen Geist tagtäglich Gehör schenken, ihn in unseren Lebensprozess einbinden und wir uns von ihm leiten lassen, dass er uns zeigt, Heiliger Geist, zeige du uns, wo Sand im Getriebe ist, dass das gesäubert wird, ja, dass wir wollen von ganzer aus ganzer Seele heraus ein Leben führen, an dem unser Vater Freude hat. Das ist es doch. Wir sind doch in seine Familie aufgenommen worden durch etwas, was unbezahlbar ist. Und lasst uns ihm komplett, wir glauben ihm und lasst uns ihm auch vertrauen. Was können wir machen? Was ist jetzt noch kostbarer als unser Leben? Er hat Leben gegeben, warum sollen wir unser Leben vorenthalten? Die Verse 16 und 17. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Das ist ja der Vers, den Angelika vorhin einleitend verwendet hat. Wir sind Gottes Kinder. Und damit einhergehend sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Auch das dürfen wir so annehmen und dankbar sein. Das zwingt uns ja in eine Dankesgebetsperiode, Gebetsschleife, die niemals enden müsste. Und jetzt die Kehrseite dazu. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Denn wir sind hier nun mal auf der Welt, in der Ferne und sind Sachen ausgesetzt, die, wenn wir das jetzt menschlich betrachten würden, die nicht so schön sind. Wir werden älter, und es tut weh oder körperlich oder auch seelisch, manche Sachen, denen wir ausgesetzt sind, aber da auch den Blick auf Jesus zu haben. Jesus hat für uns gelitten und er hat nicht gesagt, ich formuliere das jetzt mal ein bisschen überspitzt, Vater, Johannes, Petrus, kommt mal her, legt mir mal die Hände auf, betet mal für mich, ich schaffe das Ganze nicht. sondern Jesus hatte immer das große Ganze im Blick. Er hat immer das vor Augen gehabt, tagtäglich, warum er hier ist, nämlich das, was die Propheten vorausgesagt haben, zu erfüllen. Und da, was ist denn unser Mandat? Unser Mandat nochmal, ich habe es vorhin schon mal versucht, herauszuarbeiten. Unser Mandat ist, dass wir Jesus in uns allen Freiraum geben, sodass wir den Weg der Heiligung, das ist es nämlich, den Weg der Heiligung gehen können. Und dieses Mandat erfüllen. Dazu gehört, dass wir auch leiden müssen, aber in diesem Leiden, da sind wir noch weit weg von dem, was uns die ersten Christen erleiden mussten, als Straßenlampen bei lebendigem Leibe angezündet, aufgrund des Glaubens. Und wir befinden uns in Deutschland und dann in Relation gesetzt, was sind da die Leiden, die wir durchmachen, in so einem behüteten Land wie hier. Lasst uns den Blick nicht vergessen, nicht verlieren. Lasst uns Jesus hören, die Aufmerksamkeit geben und das alles unter der Leitung des Heiligen Geistes. Amen. Ich würde gerne einmal zum Abschluss beten und bitte euch diesbezüglich einmal, wenn ihr möchtet, aufzustehen. Allmächtiger Vater, im Namen Jesu Christi, hab Dank für das, was du für uns gemacht hast. Hab Dank, dass du uns in deine Familie aufgenommen hast, obwohl du unser Innerstes, obwohl du uns alle so gut kennst und trotzdem so sehr liebst, dass aus dieser Liebe heraus diese Gnadenströme fließen, die wir nur annehmen dürfen, uns nicht fragen müssen, wieso, weshalb, warum ist das so? Wir können es nicht verstehen, wir werden es nicht verstehen, aber wir nehmen es mit dankbaren Herzen an. Danke dir, König Jesus, dass du den Weg gegangen bist und uns damit ein Leben des Christseins vorgelebt hast und uns vermacht hast. Vater, danke auch dafür, dass wir diesen Weg nicht aus uns selbst heraus gehen, denn wir könnten ihn nicht alleine gehen, sondern du hast deinen Geist, den Geist der Wahrheit, den Heiligen Geist, uns geschenkt, in uns gepflanzt. Und er hilft uns und steht uns bei. Danke, dass du dich uns so offenbarst, dass du dich in uns verherrlichen möchtest. Vater, wir wollen dir nichts vorenthalten, sondern dir alles geben, denn alles kommt von dir. Sei du gepriesen, verherrlicht und geliebt, allmächtiger Vater. In Jesu Namen. Amen. Amen.